Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr auf der 102,6 hier im Sender. Mein Name ist Michael Trost und das ist die Plattform wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz 16 bis 17 Uhr. Ja, Thema an der heutigen Sendung ist die Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V. oder der Verein derselbige. Und ich habe zwei Gäste hier von demselbigen Verein bei mir im Studio, die uns heute über ihre Aktivitäten zu diesem Thema ein bisschen mehr berichten werden. Und das sind, und ich fange mal mit der Dame an, zum einen die Theresa Egner. Theresa, hallo, herzlich willkommen.
Hi.
Und zum anderen der Uwe Gossner. Uwe, ebenso herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass wir da sein können.
Schön, dass ihr den Weg zu uns heute gefunden habt und wir eine Stunde ein bisschen mehr über die Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V. erfahren können. Ein Thema, ja, was wahrscheinlich der eine oder andere schon mal gehört hat, aber nicht jeder wirklich so Bescheid weiß, was ihr eigentlich macht und. Und ja, ich würde vorschlagen, machen wir es doch so, wie wir es immer in der Sendung am Anfang tun, dass wir euch mal kurz die Chance geben, euch vorzustellen, dass jeder einfach ein paar kurze Worte zu sich sagt und den Hörer einfach mal ein bisschen bekannter macht, bevor wir da in die Thematik einsteigen. Wie soll man es machen? Möchtest du anfangen?
Ich würde der Dame das Feld lassen.
Okay.
Dann machen wir das so. Dann, Theresa, ja. Dann beginn einfach mal.
Ja, genau. Also ich bin die Theresa Egner. Ich bin seit gut 2 Jahren jetzt beim Bewährungs- und Straffälligenhilfeverein in Ulm. Hab da verschiedene Aufgabenbereiche, unter anderem das ambulant betreute Wohnen in der Wohneinrichtung. Und ja, macht einfach sehr viel Spaß, die Arbeit in der freien Straffälligenhilfe.
Mhm. Ja, vielleicht so kurz eine Vorqualifikation.
Ach so, ja. genau. Also ich bin studierte Sozialarbeiterin und ja, habe gar nicht so viel vorher gemacht. Ein Jahr in der JVA gearbeitet und habe dann direkt den Weg zum Verein gefunden.
Mhm. Schön. Uwe.
Okay, fange ich mal an. Ich heiße Uwe Gossner, arbeite seit 2007 bei der Bewährungs- und Straffälligenhilfe, bin Diplom-Sozialpädagoge, komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, habe 6 Jahre vorher in der Jugendhilfe als Erziehungsbeistand und Familienhelfer gearbeitet und mich verschlug es dann, ja, aufgrund der Liebe nach Ulm. Und so kam ich dann letztendlich bei der Straffälligenhilfe an. Mir war die Arbeit vom Verein damals auch noch nicht so bekannt, aber mittlerweile bin ich jetzt seit 15 Jahren dabei, habe 10 Jahre die Wohneinrichtung geführt und seit 2017 verantworte ich die Geschäftsführung, bin für die Schulden- und Insolvenzberatung zuständig und für die psychosoziale Prozessbegleitung im Verein.
Das hört sich nach ganz viel an. Vor allem gesagt, du bist hier dann also der Standortchef sozusagen als Geschäftsführer und für alle letztendlich auch verantwortlich. Das heißt, ihr seid dann letztendlich alle, also Theresa, ihr folgt dann alle seinen Worten sozusagen, oder?
Genau.
Mehr oder weniger.
Nee. Ja. Schön. Also, dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr zu euch. Dann kommen wir mal zum Bewährungs- und Straffälligenhilfe. Mensch, das ist ein langes Wort, da gibt es aber wahrscheinlich keine Abkürzung, oder? Habt ihr irgendwie nicht?
Wir haben noch keine gefunden,
ja,
die besser passt.
Eurem Verein in jedem Falle, wie das denn so ausschaut. Also ihr seid auf jeden Fall ein Verein, eingetragener Verein, also nicht irgendwie staatlichen Instanzen untergeordnet, sondern es hat irgendwann mal jemand in einem frühen Jahrhundert diesen Verein gegründet, mit der Absicht wahrscheinlich ehemaligen Straffälligen zu helfen, oder? Das wisst ihr da so historisch, wann, wie, wo war es, mit welcher Initiative, von wem vielleicht ja in die Welt
ich muss da wahrscheinlich in die Historie ganz weit zurückgehen und man mag mir da möglicherweise auch der ein oder andere Fehler jetzt vergeben. Aber in den 60er Jahren gab es die Bewegung oder die Initiative aus der Justiz, aus der Richterschaft, von den Staatsanwälten, mit dem Motto eigentlich, wer richtet, muss auch wieder aufrichten. Und somit wurden diese Vereine landesweit geschaffen mit dem Ziel, straffälligen Leuten nach Haftentlassung wieder eine Eingliederung und Teilhabe zu ermöglichen. Wie dann die ganzen freien straffälligen Hilfevereine entstanden sind, das muss ich sagen, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Mhm. Also, aber unser Verein wurde, soviel ich weiß, 1979 gegründet und die Wohneinrichtung gibt's seit 1981 hier in Ulm. Und wir haben sogar eine Zweigstelle in Göppingen, die gibt es seit 1985. Also wir betreiben originär zwei Wohneinrichtungen hier in Ulm, einmal mit 10 Plätzen und in Göppingen mit 6 Plätzen. Und das seit sehr langer Zeit.
Mhm. Weil du gesagt hast, Verein, nee. Das heißt, implizit haben wir damit schon gesagt, es gibt nicht nur hier in Ulm so einen Bewährungs- und straffälligen Hilfeverein, sondern es gibt die auch in anderen Orten. Also ist in jeder größeren Stadt so ein Verein angesiedelt oder nur in jeder größeren Stadt oder wie? Also wie ist quasi eure Verdichtungsbreite sozusagen?
Hat natürlich mit den Standorten der Justizvollzugsanstalten zu tun.
Ja.
So meines Wissens nach gibt es Vereine in allen Bezirken, Bereichen, wo Justizvollzugsanstalten sind, die im Endeffekt dann direkt mit den JVA'en vor Ort zusammenarbeiten. Soviel ich weiß, haben wir 23 Vereine in Baden-Württemberg, also im ganzen Land verteilt. Wir haben hier ein Netzwerk, wo ein badischen Verband, ein württembergischen Verband, wo in Stuttgart gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, sage ich mal, die Geschicke der Vereine steuert und auch in Absprache mit dem Justizministerium neue Projekte initiiert oder uns einfach Hilfestellungen gibt, berät.
Dann habt ihr mit diesen anderen Vereinen auch einen regen Austausch und Kontakt oder dann immer wieder auch Treffen. Also ihr kennt euch dann wahrscheinlich auch persönlich, oder?
Ja. Also viele zumindest, gell?
Ja.
Das heißt, auf einer Arbeitsebene, je nach Fachthema, kann es auch sein, zum Beispiel, Theresa, wenn du jetzt irgendein Thema speziell hast, dass du auch mal dann eine vergleichbare Kollegin irgendwo in einem anderen Ort anrufst und sagst, hallo, wie macht ihr das, oder?
Ja, genau. Also da gibt's dann auch die regelmäßig stattfindenden Qualitätswerkstätten, wo dann auch einfach diverse Themen besprochen werden.
Oh ja. Und dann insgesamt, also genau, gehen wir erstmal Ulm und dann insgesamt auf vielleicht Baden-Württemberg. Wie viele Menschen arbeiten in der Bewährungs- und straffälligen Hilfe? Habt ihr da ungefähr so eine Zahl? Also wenn jetzt mal bei euch ins Büro guckt, wie viele Menschen sitzen jetzt bei euch, also arbeiten bei euch und dann?
Also ist sehr überschaubar. Also man kann, da muss ich nicht so groß vorstellen.
Ja.
Also wir sind hier in Ulm mit 4 Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen aufgestellten, 2 Verwaltungskräften. Wir haben noch eine Hausmeisterfamilie, die im Endeffekt unser Wohnheim betreut. Und in Göppingen haben wir 2 Sozialarbeiterinnen und auch eine Hausmeisterfamilie. Also das ist also sehr klein, sehr überschaubar, sehr familiär. Und ja, aber dafür ein ganz tolles Team.
Und ganz tolles Arbeitsklima.
Ja. Also das hört sich ja alles schon mal sehr positiv an. Und in anderen Bundesländern, weil wir jetzt mehr Baden-Württemberg gesprochen haben, gibt es das aber auch. Also das gibt es dann wahrscheinlich in ganz Deutschland, oder? Also überall, wo dann die großen Justizvollzugsanstalten oder einfach gesagt Gefängnisse sind, findet man dann sowas, oder?
Da kann ich jetzt gar nicht so richtig viel zu sagen. Ich
glaube,
das ist eine landesweit unterschiedliche Regelung. Also freie Straffälligenhilfe gibt's mit Sicherheit in verschiedenen anderen Bundesländern auch. Aber ob die dann als freie Vereine immer tätig sind, ob die vielleicht direkt bei der Justiz angebunden sind, wie die strukturiert sind, da kann ich jetzt direkt nichts zu sagen.
Also euer Einzugsbereich ist halt Baden-Württemberg.
Genau.
Genau. Und die großen JVAs in Stuttgart sind, wo habt ihr gesagt, noch überall? Also Ulm ist ein kleineres wahrscheinlich?
Justizvollzugsanstalten, wir haben einige Justizvollzugsanstalten. Vielleicht einfach mal, dass man weiß, die Justizvollzugsanstalt, die für Ulm, für normal strafhaft, also für längere Strafen zuständig ist, wäre zum Beispiel Heimsheim.
Heimsheim?
Also hier in Ulm haben wir 4 Haftanstalten, wobei wir hier über den offenen Vollzug, über die Kurzstrafe, U-Haft und das Freigängerheim andere Vollzugsarten haben. Aber vielleicht kannst du da noch was dazu sagen?
Mit den Vollzugsarten, meinst du?
Die Kollegin war nämlich vor Tätigkeit bei uns in der JVA Ulm tätig.
Ja, genau. Also es ist halt ein offener Vollzug hier in Ulm, in der Thalfingerstraße, das ein bisschen anders abläuft wie in geschlossenen Justizvollzugsanstalten. Ja. Insofern, wo die Menschen einfach die Möglichkeit haben, vollzugsöffnende Maßnahmen zu bekommen, also am Wochenende Ausgang, Regelausgang zur Familie etc.
Das heißt, insofern ist je nach Ort, wo eben dann auch unterschiedliche Arten der Justiz quasi vollzogen werden, unterschiedlicher Betreuungsbedarf, unterschiedliche also in dem Fall eurerseits Ansprechpartner, also ganz am Bedarf orientiert, könnte man dann vielleicht sagen, oder?
Das ja, natürlich, das ist sehr, sehr individuell. Also es kommt auf den Mensch einfach drauf an.
Insofern kann man nicht alles über, wie sozusagen, einen Kamm scheren, sondern es sind ganz unterschiedliche Formen, um die es da geht. Ja, und
grundsätzlich wollte ich vielleicht nur zum Ursprung der Arbeit sagen, dass man vielleicht eine Vorstellung hat, was das Ziel unserer Tätigkeit ist und auch aller anderen Vereine, dass wir einfach den Menschen natürlich versuchen, mit dem großen Wort Resozialisierung alle möglichen Angebote zu machen, von Wohneinrichtung, also Zimmer bei uns in der Einrichtung, bis über ambulantes Wohnen außerhalb, hier in externen Wohnungen im Stadtgebiet. Wir betreuen aber Menschen natürlich auch einfach im Rahmen unserer Beratungsstelle. Also jeder mit einem straffälligen Hintergrund kann zu uns kommen und uns seine Probleme erklären. Wir werden dann versuchen, die Leute an die entsprechenden Fachberatungsstellen weiter zu vermitteln, oder wir bieten halt selbst Ad-Hoc-Hilfen an. Ja, also das wäre eigentlich das unsere große Aufgabe ist, wir bieten Dienste an für Leute, die wieder langsam integriert werden sollen, können und das nicht allein hinbekommen.
Ja, ist dann gerade im offenen Vollzug, wenn jemand auch schon zeitweise draußen ist, dann seid ihr aber auch schon Ansprechpartner, denke ich. Also nicht nur für Leute, die jetzt quasi ihre Strafe abgesessen haben und raus sind, um es mal einfach zu formulieren, sondern auch unter Umständen während ihrer an sich noch Inhaftierung, aber während Freigang oder während irgendwelcher sonstigen Maßnahmen, die eben noch nicht mit einer kompletten Entlassung verbunden sind.
Ja, also im Allgemeinen würde ich sagen, also auf jeden Fall ja, aber tendenziell eher weniger. Aber wir haben durchaus auch Projekte, die in Haft stattfinden. Also ich denke, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Aber wir bieten durchaus auch Projekte an, genau für Menschen, die sich aktuell noch in Haft befinden.
Ja, also über die ganzen Aktivitäten werden wir natürlich sicher auch gleich sprechen, was ihr habt. Bevor wir dann zur ersten Musik kommen, ich würde sagen, damit die Hörer, die sich vielleicht jetzt mal für eure Tätigkeit interessieren, ein bisschen mehr Infos sich holen können. Wir könnten ja mal ganz kurz eure Website sagen, wo man mehrere Info über euch, mehr Info bekommen kann, vielleicht auch ein bisschen Bild zu euch. Genau, das ist ja auf der Website drauf. Und alles, was so eben auch ja mit euch zu tun hat, sagt doch mal ganz kurz eure Website, wo man euch online finden kann. Habt ihr das im Kopf?
Ich denke www.bwhulm.de.
Social Media irgendwie? Nein, nee. Das noch. Ist auch nicht geplant, oder?
Nee, das ist bis jetzt nicht.
Ja. Kein Instagram für die straffälligen Hilfe.
Ja, inzwischen die meisten, die kommen, haben alle Instagram und Facebook, also inzwischen ganz erstaunlich. Jeder, der kommt, sagt, und Insta und Facebook und denke mal auch.
Man muss sich natürlich überlegen, dass unsere Nischentätigkeit auch mit dem Angebot, was wir haben, nicht jetzt eigentlich unbedingt Instagram geeignet ist. Und man sucht uns wahrscheinlich auch nicht über diese Plattformen, sondern das sind gezielte Anfragen, ja, gerade aus Justizvollzugsanstalt heraus oder so, wo Leute ja sitzen, die jetzt kein Handy, kein mobiles Telefon haben, auch keinen Internetanschluss.
Natürlich ist eure Klientel auch sehr, sehr spezifisch und eher geringer oder weniger. Also nicht so eine breitbandigere Adressierung an alle, ja, an die komplette Bevölkerung oder komplett ohne. Das ist klar. Insofern ist das bei euch auch natürlich eine etwas andere einfach Grundvoraussetzung, die da ist. Und wahrscheinlich alles, was mit Justiz zu tun hat, ist dann, muss man nicht, wenn es einen betrifft, in die Breite auch noch treten, denn wer möchte schon gerne
das gehört dazu,
haben,
genau.
Von wegen, dass jemand irgendwo eingesessen ist. Das ist ja auch verständlich. Wir haben schon gerade ein klein bisschen gehört, was wie wo, aber noch nicht so genau ausgeführt. Also ich habe gelernt, Uwe, dass ihr auf jeden Fall verschiedene Räumlichkeiten habt. Ihr habt ja auch implizit schon davon gesprochen, als ihr den Hausmeister erwähnt habt. Also ihr habt auf jeden Fall individual Wohnräume, ihr habt, glaube ich, ambulante Einrichtungen. Fangen mal ganz am Anfang an. Ihr habt selber ja auch irgendwo Büros. Wo genau sitzt ihr denn und wo findet man euch? Also somit.
Unsere Wohneinrichtung ist direkt am Ehinger Tor bei der Ehinger Anlagen. Das ist eine Einrichtung, man muss sich das einfach so vorstellen, wie ein ganz normales Wohnhaus über mehrere Stockwerke, wo die Mitarbeiterbüros, also von alle vier Mitarbeitern, Verwaltungskräfte im Erdgeschoss sind und im ersten und zweiten Stock sind dann die Zimmer für die Entlassenen, für unsere Bewohner. Und wenn man sich einfach eine ganz normale WG vorstellt, also die ist jetzt nicht außergewöhnlich, oder Theresa?
Nee, es gibt einen Sanitärbereich, eine Küche, ein Wohnzimmer, das recht groß ist, wie ich finde, wo auch gemeinsame Hausabende stattfinden und dann halt die einzelnen Zimmer.
Ah ja, alles was ihr betreut, also die komplette Beratung, Unterbringung ist somit alles unter einem Dach. Weil ich hatte erst gedacht, dass es irgendwie räumlich getrennt ist, aber dem ist nicht so. Das heißt, alles ist letztendlich in eurem Überblick sozusagen. Habe ich das so dann jetzt richtig interpretiert, Theresa?
Steht ein, ja. Entschuldigung.
Schon. Bis auf halt die Betreuungskette, nenne ich es jetzt mal, das ambulant betreute Wohnen im Individualwohnraum. Also genau.
Ja, und die Räumlichkeiten sind dann überschaubar wahrscheinlich groß, wenn da jeder seinen Raum hat. Also wie groß kann man sich das vorstellen?
Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Quadratmeter ein Zimmer hat. Ich schätze es mal so 13, 14.
Ja, so 13
Quadratmeter. Ja, voll möbliert sind die Zimmer, was natürlich auch wichtig ist, weil die Männer, die aus Haft kommen, haben natürlich nichts.
Ja.
Genau.
Also wenn ich ein Studio so angucke, halbes Studio ungefähr dann, oder? Oder ist das schon?
Ich würde schon sagen, so in der Größe ungefähr, vielleicht ein Ticken kleiner.
Ja, na, ich schätze, es sind so 20 Quadratmeter, oder? Täusche ich nicht? Wir wissen es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein eher kleineres Räumchen und alles, Küche und so weiter, habt ihr gesagt, oder sonstiges Sanitäres ist dann quasi geteilt.
Genau.
Und dann hat jeder halt so sein Räumchen mit Bett und Vollmöbel möbliert und
ja, genau.
Dort, also wenn er quasi dann mittellos sozusagen ankommt, erstmal eine Anlaufstelle und eine Unterbringungsmöglichkeit.
Ja, genau. Also nicht, dass es jetzt hier falsch verstanden wird, die Zimmer sind durchaus groß genug, um da gut leben zu können. Da hat auch jeder seinen eigenen Kühlschrank und also da hat alles Platz.
Die Leute, die zu euch kommen, jetzt mal einfach so vom, gibt es da irgendwie so erfahrungsmäßig ein Durchschnittsalter oder welche Range von jung bis alt, also in welchem Rahmen bewegt sich das erfahrungsgemäß überwiegend?
Also ab 18, weil wir mit erwachsenen, straffällig gewordenen Männern arbeiten, bis, ich sag mal, Open End eigentlich fast, wobei wir nicht barrierefrei sind. Also irgendwann hört es dann vielleicht auch auf. Und ich glaube, das Durchschnittsalter liegt so etwa bei 35, 38, sowas irgendwie. Ja, genau, weil wir natürlich schon eher viel junge Klienten haben auch oft.
Ja. Ist das im Bezug Mädels, Jungs oder beziehungsweise Männer, Frauen, der Anteil, ist das gleich? Oder
also im Wohnen haben wir nur Männer.
Nur Männer?
Ja, nur Männer. Genau.
Ich meinte, gelesen zu haben, dass irgendwo auch eine für Frauen irgendeine Ansprechstelle oder zumindest irgendeine Institution da war, hatte ich damals.
Genau, also die Beratungsstelle, die ist für jedes Geschlecht, nur das Wohnen eben, da können wir es eben nicht leisten, dass man da trennt eben.
Okay, das heißt, für Frauen gäbe es da momentan keine Möglichkeit. Hier haben wir es stehen, Beratungsstelle für Frauen und Männer und betreutes Wohnen für Männer. Ja, hier haben wir es stehen. Das heißt, Frauen hätten jetzt im Augenblick bei euch keine Anlaufstelle, wenn jetzt keine Wohnung da wäre.
Nicht in Bezug auf Wohnen.
Ja, verstanden. Ja, und dann habt ihr aber noch eine ganze Reihe an Themen mehr, die ihr macht. Wollt ihr da einfach mal vielleicht einen kurzen Überblick geben und dann können wir so die einzelnen Punkte mal durchgehen. Also angefangen von Schuldnerberatern bis Zeugenbegleitern und so weiter und so fort. Ihr könnt ja einfach mal vielleicht so eure ganzen Punkte, die ihr dort wahrnimmt, einfach mal kurz listen und dann sprechen wir ein bisschen detaillierter, was das genau alles beinhaltet.
Soll ich vielleicht gerade weitermachen im Endeffekt muss man sich so vorstellen, die Männer werden aus Haft entlassen und ziehen bei uns in die Wohneinrichtung ein. Da wohnen die dann, ich denke auch im Durchschnitt so ein halbes, dreiviertel Jahr. nach einem Jahr ist dann meistens auch gut für beide Seiten so. Und dann geht die Betreuungskette im besten Fall natürlich weiter. Wir machen dann auch ambulant betreutes Wohnen im Individualwohnraum, heißt, die Klienten finden mit unserer Unterstützung oder auch ganz selbstständig, ein WG-Zimmer oder eine eigene Wohnung und werden weiterhin durch uns intensiv betreut. Da können dann auch Hausbesuche stattfinden, sodass man das quasi weiter schleichend auslaufen lässt, sage ich mal, bis es dann übergeht in die Beratungsstelle.
Ah ja, das heißt, ungefähr ein Jahr ist so das avisierte Maximum, damit es nicht zu einer Dauereinrichtung wird, sondern es ist eben vorübergehend eine Unterkunft und während der Zeit ist angedacht, dass diejenigen sich dann eben andersweitig umtun und nach einer wirklichen Verbleibe gucken.
Genau, richtig. Da bekommen die Männer natürlich auch intensive Unterstützung, würde ich sagen, von uns. Jeder weiß, wie prekär der Wohnungsmarkt ist und wie schwer es tatsächlich ist, da dann auch selbst was zu finden.
Mhm. Ja. Aktuell wahrscheinlich schwieriger denn je, oder? Weil ich meine, gerade in der Stadt Ulm ist ja bekannt, auch gerade die einfacheren oder finanzierbaren Wohnungen sind völlig rar und dann natürlich noch geflüchtete Menschen, die auch noch untergebracht werden müssen. Also ist das Ansinnen, hier eine Wohnung zu finden, wahrscheinlich ein ganz schwieriges. Mhm.
Ist eigentlich unsere schwierigste Aufgabe, die Leute dann wirklich im Anschluss unterzubringen. Ich kann mich noch erinnern an meine Anfangszeit, wo wir wirklich eine Verweildauer von, sage ich mal, 3 bis 4 Monaten hatten der einzelnen Bewohner und wir hatten eigentlich alle immer irgendwie im externen Wohnraum, in einer Wohngemeinschaft untergebracht. Mittlerweile sind die Leute mindestens 6 bis 12 Monate bei uns und teilweise noch länger und wir finden eigentlich keinen Wohnraum, obwohl sie jetzt langsam wieder Fuß fassen, Arbeit haben, das Leben eigentlich wieder so langsam so die gewohnten Bahnen aufnimmt oder die angestrebten Bahnen. Mhm. Aber Wohnraum zu finden, der auch noch erschwinglich ist, ist in Ulm wirklich ganz große Herausforderung.
Das ist ja eigentlich das A und das O auch für eine Resozialisierung, Wiedereingliederung, weil wer keine Unterkunft hat, wird kaum oder nicht so leicht eine Arbeit finden, wenn er keine Verbleibe oder keine Bleibe vorweisen kann und so beißt sich das eine mit dem anderen wieder und insofern das A vom B ist eben genau eine Unterkunft und die muss natürlich finanzierbar sein, ja. Also von daher habt ihr wahrscheinlich dann auch ja einige Connections an Institutionen oder Leute, die sich da auf diesem Gebiet Immobilien irgendwo dann auskennen oder lasst ihr den Leuten dann, müssen die halt wirklich selber suchen und ihr haltet euch da raus oder könnt ihr denen konkret dann auch jemanden nennen, wo die vielleicht hingehen können, also quasi ein bisschen Assistenz geben oder wie ist das?
Also nein, wir lassen den Leuten nicht freien Lauf, weil viele sind damit auch total überfordert, was ich absolut nachvollziehen kann. Wir suchen auf den ganz öffentlichen Plattformen, die auch jeder kennt, wo man auch quasi fast keine Chance hat, aber ja, jeder Versuch ist irgendwie ein doch wert und haben natürlich mittlerweile auch so ein bisschen Kontakte zu ein paar Vermietern oder Hausverwaltern. Aber auch da, also haben wir einfach nie eine Garantie und das bedarf schon sehr langen Geduldsfäden.
Das denke ich mir. Ohnehin, was ich mir gerade gedacht habe, wenn jetzt jemand nach einer längeren Zeit, die ja quasi dann der Freiheit entzogen war, wieder rauskommt und sich neu orientieren muss, dann hat sich die Welt ja wahrscheinlich an vielen Ecken und Enden weiter bewegt. Was allein das Thema Digitalisierung angeht, wenn jetzt jemand, ich weiß ja nicht, wie das ausschaut, aber im Prinzip dort einsaß, ist ja wahrscheinlich auch was die Nutzung von irgendwelchen, sag mal bloß heute Fahrkarte buchen, was online geht oder 49-Euro-Ticket, was noch online geht. Also viele Befähigungen oder viel Wissen, wie man überhaupt was handhabt. Vielleicht damit auch das Bewerben um eine Wohnung und anderes mehr noch gar nicht bekannt, weil einfach die Welt sich in denen vielleicht 5 oder 10 Jahre weiter bewegt hat, als das, was sie dann halt innerhalb geschlossener irgendwo Anstalten erlebt haben. Also ich will sagen, man muss die wahrscheinlich auch erst wieder in die Realität reinlupfen und befähigen, überhaupt dann mit den Gegebenheiten und Anforderungen zurechtzukommen, oder? Oder wie schaut es aus?
Also ich glaube, was extrem schwierig für die Menschen ist, dass diese Struktur wegfällt. Also in der JVA, die werden morgens geweckt zur Lebenkontrolle, kriegen dann ihr Mittagessen, werden zur Arbeit. Also da ist der Tag so komplett durchstrukturiert. Und wenn ich entlassen werde, dann fällt das alles weg. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung, das wir uns wahrscheinlich auch gar nicht so vorstellen können.
Mhm. Ja, das heißt, die müssen auch wieder in die Lage versetzt werden, ihr Leben selber zu gestalten und auch quasi zu entscheiden, was, wo, wie, mit welcher Priorität jetzt zu tun ist. Und vor allem natürlich auch ein Zeitenmanagement, dass man eben ja zur gegebenen Zeit auch Mittag isst, Abend isst oder nicht zu spät ins Bett geht und morgens nicht bis was weiß ich dann verschläft. Und also erstmal wieder auch Eigenverantwortung letztendlich müsst ihr dann denjenigen nahe bringen. Verstehe
ja,
ich das so?
Ja, und halt diese Tagesstrukturierung.
Ja.
Also wenn man dann erstmal vielleicht nicht direkt eine Arbeit hat, das ist unfassbar schwer. Mhm. Dann irgendwie, ja, viele können dann irgendwie an frühere Hobbys gar nicht so richtig anknüpfen und wissen dann irgendwie gar nicht so richtig, wohin mit sich selbst.
Mhm. Ja, und vor allem, wenn man rauskommt und wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn jetzt jemand lange weg war und dann vielleicht irgendwas angestellt hat, das sind wahrscheinlich auch sehr Sozialkontakte weg, also alte Freunde, Bekannte, die vielleicht dann die Leute inzwischen meiden, also die sind möglicherweise ja sehr auf sich gestellt, also alte Sozialbeziehungen möglicherweise einfach nicht mehr vorhanden auch.
Ja, das gibt's natürlich auch. Manchmal ist es auch gut, wenn diese Kontakte nicht mehr vorhanden sind, weil die vielleicht negativ behaftet waren. Aber es gibt natürlich auch durchaus Menschen, die aus Haft kommen, wo Familie total hinter denen steht. Oder wo es vielleicht auch den einen oder anderen guten Freund gibt. Also das ist einfach sehr individuell.
Mhm. Ja, wie ist dann das, wenn jetzt die Menschen zu euch kommen, dann führt ihr erstmal ein Beratungsgespräch, also irgendwer oder anders gefragt. Jetzt wird jemand irgendwo entlassen, Hohenheim ist dem, glaube ich, habt ihr, glaube ich, gesagt zum Beispiel, und dann kriegt ihr einen Zettel mit, da heißt es, melde dich mal bei der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm, geht zu Uwe Gossen oder zu Theresa Egner, und dann kommen die mit einer Empfehlungsschreiben und schlagen bei euch auf und warten dann auf Beratung bei euch oder lassen sich dann beraten oder wie ist das normalerweise?
Also ja, in die Beratungsstelle kann man genauso kommen, jeden Tag, ohne Termin. Entweder muss man kurz warten oder kriegt direkt irgendwie einen neuen Termin, wenn die Kollegin, die dafür dann auch zuständig ist, dann Zeit hat eben. Und wenn man bei uns einziehen möchte, dann gibt es natürlich ein Bewerbungsverfahren. Also da muss man sich aus Haft raus dann schon im besten Fall mit Hilfe des Sozialdienstes bei uns bewerben. Dann findet auch im Vorab ein Bewerbungsgespräch statt. Und ja.
Also, es kommt jetzt jemand aus dem Gefängnis und wird dann mit irgendwelchen Informationen ausgestattet und darauf steht dann eben unter anderem Bewährungs- und Straflinghilfe mit der Adresse in Ulm. Dann kommt jemand zu euch und dann checkt ihr erstmal ab, welche Bedürfnisse, also braucht ihr jetzt eine Unterkunft oder braucht er sonst irgendwie irgendwie Vermittlung oder muss er in irgendwelche Projekte hinein? Also macht ihr erstmal so ein Beratungs- und Öffnungsgespräch dann, oder?
Ein Aufnahmegespräch, sag ich, ja, genau.
Ja, das war das Wort, genau, ein Aufnahmegespräch.
Ja, genau. Also zu Beginn muss man sich dann natürlich schon ein bisschen Zeit nehmen, wobei sich die Bedarfe auch meistens so im Laufe herauskristallisieren. Wohnungssuche steht nicht an erster Stelle, da kommen noch andere Sachen zuvor. Was am ersten Tag gemacht werden muss, sofern der Klient nicht direkt ein Arbeitsverhältnis hat, ist der Antrag auf Bürgergeld oder eben Arbeitslosengeld. Und so gibt's dann eben noch ein paar andere Themen, die man da dann beim Aufnahmegespräch zusammen bearbeitet.
Das heißt, ihr habt dann einfach einen Bogen, den ihr ausfüllt und dann habt ihr wahrscheinlich auch eine Datenbank, wo ihr dann alle Klienten dann einfach auch aufnimmt und mit entsprechenden Ergebnissen dann einfach alles eintragt und daraus leitet sich dann noch ab, wer dann vielleicht von euch dann irgendwo die weitere Betreuungsmaßnahme irgendwo dann durchführt oder wie es dann weitergeht, oder?
Ja, also die Anträge, die werden ja nicht bei uns gestellt, sondern dann halt eben bei der Agentur für Arbeit beim Jobcenter. Ja, okay. Aber klar haben wir eine Plattform, wo alle Klienten irgendwie gespeichert sind, wo wir Anlagen, Dokumente auch abspeichern, Personalausweis, Versicherungskarte, genau. Wenn man die natürlich auch immer wieder braucht.
Mein Gedanke war, irgend so jemand von euch kommt der macht dann das Aufnahmegespräch und dann muss ja irgendjemand entscheiden, was von denjenigen notwendig ist, sinnvoll, wie die weitere Betreuung, auf welche Zeit hin dann organisiert wird, wer vielleicht für bestimmte Projekte oder für bestimmte Themen vorzusehen ist und wer dann eben hauptsächlich vielleicht Ansprechpartner ist. Und ich nehme an, ihr teilt dann das zum einen und zum anderen sitzt ihr aber auch zusammen und tauscht euch aus. Und wenn jetzt jemand bei dir war, dann erzählst du deinem Chef oder den anderen Kollegen, wer jetzt da wie da war und wie vielleicht dann eben die weitere Vorschlag, die weitere Betreuung machbar oder möglich ist und dann sagt er so und so machen wir es und dann wird es umgesetzt. Stelle ich mir so
genau,
vor.
Genau, also oder? In Ulm hier bei unserem Standort sind meine Kollegin und ich für das Wohnen zuständig. Es gibt immer eine Hauptansprechpartnerin für jeweils dann einen Bewohner, sage ich mal. Und natürlich tauschen wir uns im Team auch regelmäßig aus. Das finde ich auch total wichtig. Also wir haben jede Woche ein Team und da wird dann werden die Klienten besprochen und auch andere Themen. Das finde ich auch total toll, dass die Wege bei uns einfach kurz sind und man sich auch immer Tipps und Anregungen von den KollegInnen dann auch holen kann. Ja.
Ja, und wenn jetzt also dann einer eine Wohnung benötigt, dann kann der relativ schnell da einziehen oder muss warten, bis das frei ist? Oder wie ist jetzt bei euch im konkreten aktuellen Situation? Also leidet ihr auch unter dem Unterbindungs- und Platz irgendwo Problem? Wie ist das denn bei euch?
Nee, also wenn bei uns jemand einzieht, dann direkt nach Haftentlassung.
Ja.
Also direkt im Anschluss. Da gibt's dann keine Lücke.
Das heißt, ihr müsst nicht auf der Straße sitzen, sondern
nein.
Das ist üblicherweise. Und da habt ihr auch immer ein paar Plätze frei.
Ja.
Das, was ich gerade.
Deswegen haben wir nie eine Vollbesetzung, weil wir quasi ja Zimmer auch reservieren für Männer, die dann eben in 1, 2, 3 Monaten entlassen werden.
Ach so, ihr wisst es dann schon ein bisschen vorab. Das heißt,
genau.
Man kann rechtzeitig das in die Wege leiten und nicht quasi erst dann, wenn der vor der Tür steht, dann heißt es, oh Schreck, jetzt muss man irgendwo eine Wohnung irgendwo oder was aufschreiben.
Das ist schwierig tatsächlich, ja.
Das heißt, ihr kriegt dann schon von der Behörde vorab alle relevanten Informationen, oder?
Also durch einfach das Bewerbungsverfahren, wie ich vorher gesagt habe, durch das Bewerbungsgespräch, das im Vorab schon stattfindet, genau. Kann aber auch schon mal kurzfristig sein, so 1, 2 Wochen vorher hat man auch schon.
Also kann auf jeden Fall auch mal kurzfristig in Stress aufkommen.
Wir schaffen das.
Ja. Gut, dann lasst uns doch mal ein klein bisschen über alles, das ich lese ja bei euch, dass ihr ganz viel noch irgendwo habt. Das hier beginnt beim Anti-Aggressivitätstraining, dann gibt es ein Nachsorgeprojekt Chance, oder ja, Chance soll es heißen, Projekt gemeinnützige Arbeit, Schwitzen statt Sitzen, ein Eltern-Kind-Projekt, die Schuldnerberatung, die Zeugenbegleitung und die psychosoziale Prozessbegleitung. Ganz viel. Wollen wir ein bisschen dort mal einsteigen. Der erzählt, was es damit ist. Also Anti-Aggressivitätstraining, kann man sich vorstellen. Wer mag dazu kurz was sagen?
Ja, da darf ich was dazu sagen. Ich bin zum Glück letztes Jahr in den Genuss gekommen, die Ausbildung zur Anti-Aggressivitätstrainerin absolvieren zu dürfen. Und genau, das Training gibt schon seit vielen Jahren. Das hat bislang meine Kollegin gemacht aus Göppingen, aber in Ulm. Das Anti-Aggressivitätstraining ist ein Gruppentraining für Männer, die Gewaltstraftaten begangen haben. Genau, umfasst 78 Stunden in der Gruppe bei uns. Ja. Also das AAT, das Anti-Aggressivitätstraining, ist ja auch ein geschützter Begriff. Genau. Und ein zertifiziertes Training eben.
Aha.
Genau. Und das findet bei uns an Wochenenden statt. Das Besondere, glaube ich, an unserem Training hier in Ulm ist, dass sowohl Männer, die aktuell in Freiheit sind, als auch Männer, die im offenen Vollzug in der Thalfingerstraße hier in Ulm sich aktuell befinden, an dem Training teilnehmen können.
Mhm.
Genau.
Und wie macht man jetzt das? Also ich meine, wenn jetzt jemand ein aggressives Naturell hat, einfach an der Stelle leicht reizbar ist, einer vom Wesen, wie bekommt man den dann ja zu einem braven Lämmchen sozusagen, dass er nicht mehr aggressiv ist? Geht das überhaupt oder ist das nicht eine längere Entwicklung auch? Oder
das wäre jetzt so fast zu leicht, wenn ich das so schnell beantworten könnte.
Ja.
Dazu kann ich eigentlich nur sagen, klar, in diesen 78 Stunden verändern wir keinen Mensch, der jetzt irgendwie 35 Jahre alt ist und ja auch irgendwie seine Geschichte hat, die ihn zu dem macht, was er heute ist. Aber wir haben dann natürlich schon Methoden, wo wir dann auch irgendwie alternative Handlungsstrategien irgendwie anbieten können und ihm auch einfach mal konfrontativ begegnen und ihn vielleicht mal zum Umdenken anregen. Also das, was im Training stattfindet, ist eigentlich nur der Anstupser. Der Veränderungsprozess, der müsste dann danach beginnen.
Ja, das heißt, ihr gebt Hinweise, ihr macht vielleicht auf Punkte oder Themen aufmerksam, wie man sich vielleicht besser verhalten kann. Und dann muss derjenige das für sich aber annehmen und umsetzen. Und erst dann mit der Zeit kann man hoffen, dass es dann mit Erfolg sozusagen gekrönt wird.
Ja, genau richtig. Wobei man sagen muss, also das Training, das ist sehr aktiv. Also wir sitzen jetzt nicht mit Stift und Papier da und schreiben irgendwelche Sachen auf. Das findet sehr aktiv statt. Genau.
Das heißt, ihr trainiert Situationen, Umgangssituationen?
Genau, wir machen auch Deeskalationstrainings. Aha. Ja.
Ja.
Genau.
Okay, ja, verstanden. Aber im Prinzip ist es halt ein Workshop und danach, ja, wie gesagt, müssen die Leute das annehmen, dann für sich dann eben dann einsetzen. Gut, genau. Dann gucken wir doch mal weiter. Nachsorgeprojekt Chance. Wer kann dazu was erklären? Was ist ein Nachsorgeprojekt Chance?
Vielleicht sage ich kurz zu der ganzen Angebotspalette, die du gerade vorgelesen hast, was, dass wir natürlich ganz, ganz viele verschiedene Angebote entwickelt haben über viele, viele Jahre. Da kam immer wieder eins dazu. Und diese Angebote orientieren sich natürlich auch stark am Bedarf von den Klienten. Also, dass wir selber sagen, es gibt Leute, die Gewaltproblematik haben. Also ist es notwendig, dass wir an ihrem Verhalten arbeiten und so Training anbieten. Oder dass wir im Endeffekt mit überschuldeten Menschen arbeiten, die eine Schuldenregulierung benötigen, damit sie nachher wieder einfach mal durchatmen können und überhaupt einen Neustart machen können. Und dann gibt es diese ganzen justiznahen Dienstleistungen. Das Nachsorgeprojekt Chance wäre zum Beispiel ein Angebot in Haft, genau wie das Eltern-Kind-Projekt. Also wir haben die Möglichkeit, in Haft zu gehen, im Projekt Chance jetzt dann die Klienten 3 Monate vor Haftentlassung kennenzulernen, zu betreuen, sage ich mal, auszuführen, mit ihnen nach Unterlagen zu schauen, wo sie unterkommen und dann auch 6 Monate nach Haft zu betreuen. Die gehen aber meistens in eigenen Wohnraum, haben andere Möglichkeiten, möchten aber ein bisschen Unterstützung in manchen Bereichen, weil sie nicht allein hinbekommen. Wäre zum Beispiel ein Aspekt für Personen, die nicht in eine Wohneinrichtung wollen.
Mhm, verstehe. Und Chance heißt, das ist jetzt aber ganz divers, das ist jetzt nicht speziell mit irgendeinen Maßnahmen.
Ist nur ein Überbegriff, der sagt, wir bieten dir sozusagen eine Hand, ergreif sie und deine Chance, dass wir mit dir ein bisschen deinen Lebensweg weitergestalten. Mhm. So würde ich es nennen.
Ja, aber ein paar Monate dann eben begrenzt als Übergang sozusagen.
Meistens sind es Leute, die eine gewisse Selbstständigkeit mitbringen und die einfach noch, ein bisschen Unterstützung, Begleitung benötigen und dann vielleicht noch am Schluss in der Beratungsstelle bei uns Hilfe suchen, aber ihr Leben wieder selbstständig hinbekommen.
Mhm. Ja, dann habe ich dieses hier Projekt Gemeinnützige Arbeit, Schwitzen statt Sitzen.
Genau, das ist ein Projekt, da geht es im Endeffekt um die Ableistung von Sozialstunden. Und genau, da gibt es eigentlich so 2 Wege. Zum einen, wenn Menschen eine Geldstrafe bekommen und die umwandeln lassen in gemeinnützige Arbeit, also dann Sozialstunden ableisten. Oder zum anderen eben, wenn Menschen die Auflage haben von Gericht, die Bewährungsauflage, Sozialstunden abzuleisten. So kommen die KlientInnen dann quasi zu uns. Wir laden die ein zum Erstgespräch. Im besten Fall kommen sie dann auch. Und wir suchen dann gemeinsam einfach eine passende Einsatzstelle, die gemeinnützig ist eben. Und dann kann die Ableistung beginnen. Genau. Und da haben wir halt auch verschiedene Einsatzstellen hier jetzt in Ulm, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Zum Beispiel auch die Stadt Ulm, die verschiedene Tätigkeitsbereiche auch hat, wo wir KlientInnen einsetzen können. Oder die EBU, Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm.
Ja. Mhm.
Da können wir auch immer wieder Leute einsetzen. Auch das Theater Ulm beschäftigt solche Menschen. Genau, also da haben wir eine große Palette und finden dann auch für jeden was Passendes.
Also gerade Theater, dass man dann Bettenrequisiten abbaut, aufbaut, hilft so oder welche?
Ja, genau, also da ist auch vorstellen. Meistens so, ja, oder auch den Hof, den Parkplatz sauber machen, so die Unterstützung für den Hausmeister ist das dann auch ganz oft.
Mhm.
Wie auch an Schulen dann. Genau, ja. Da möchte ich auch noch was ergänzen. Also Sozialstunden müssen oft sehr schwache Menschen ableisten. Und wir haben durchaus auch immer wieder KlientInnen, die dann für uns einfach schwer bis nicht vermittelbar in solche Einsatzstellen sind. Und unser Kollege, der hatte vor ein paar Jahren eine grandiose Idee, die auch total gut ankommt und immer wächst irgendwie, und hat das Müllprojekt ins Leben gerufen quasi. Und das ist quasi so ein vereinseigenes Projekt zur Ableistung von Sozialstunden für eben sehr schwache Klientinnen, die sich schwer tun, einfach ja dann jeden Tag um 8 Uhr bei der Einsatzstelle zu sein. Ein sehr niederschwelliges Angebot also von uns. Das findet 3-mal die Woche statt, so ungefähr 2 Stunden gehen wir dann, oder auch oft uns, meistens die Praktikantin, mit den Menschen dann in den Park. Wir sind ja direkt an der Ehinger Anlage oder auch gegenüber und sammeln Müll.
Ja.
Ja.
Mhm. Also einfache Arbeiten, die aber letztendlich der Gesellschaft dann irgendwo einfach zugutekommen und dann.
Genau, richtig.
Ja. Und auf jeden Fall, da gibt es dann auch einfach mit der Stadt ein paar feste Stellen oder Ansprechpartner und dann könnt ihr das vermitteln und dann machen die Leute das. Und die kriegen es dann auch bestätigt, dass sie ihre Sozialstunden abgearbeitet haben und letztendlich damit ihre Pflicht, zu der sie verdonnert wurden, erfolgt ist.
Genau, wir sind da quasi an so die Vermittlungsstelle zwischen Auftraggeber und Einsatzstelle, bekommen dann die Stundenliste und können es dann an Auftraggeber zurückgeben.
Mhm.
Genau.
Jetzt haben wir schon gerade ein bisschen über eure Themen gesprochen. Wir hatten das Nachsorgeprojekt Chance. Wir haben über die gemeinnützige Arbeit Schwitzen statt Sitzen gesprochen. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere Sachen, die ihr macht. Wir haben es auch schon kurz erwähnt. Eltern-Kind-Projekt, Schema oder Projekt. Das habt ihr, glaube ich, gesagt, ist eine Betreuung, wenn jetzt jemand einsitzt irgendwie dann auch. Oder was hat es mit dem Eltern-Kind-Projekt, Theresa, genau auf sich? Was ist da alles damit?
Ja, ich würde da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber es ist einfach ein Projekt für Menschen in Haft, meistens natürlich dann irgendwie die Väter, zum Erhalt oder Aufbau der Eltern-Vater-Kind-Beziehung. Mhm. Also ein Vater, der in Haft ist und draußen irgendwie Kinder hat.
Ja, das heißt, er ermöglicht dann irgendwie, dass die zusammenkommen, sich irgendwie treffen.
Genau, die Unterstützung kann sehr vielseitig aussehen.
Bringt das Kind eventuell mal hin oder irgendwie vermittelt da einen Zugang.
Zum Beispiel.
So. Ja, okay. Ja, Schuldnerberatung, Haft Uwe, ich glaube, das ist ein Thema Schuldnerberatung, das stand bei dir auf der Agenda mit oder auf deiner Aktivitätenliste drauf.
Genau, ist eigentlich das neueste Netzwerkprojekt, wo wir jetzt haben, gibt es glaube ich so seit im 4. Jahr. Ich bin jetzt mittlerweile ausgebildeter Schulden- und Insolvenzberater und bin hier in Ulm in allen Haftanstalten zuständig und betreue. Im letzten Jahr habe ich 56 Klienten in der Schuldnerberatung betreut. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass die meisten unserer Klienten massiv überschuldet sind. Also die wenigsten haben keine Schulden. Meistens bewegen wir uns im Bereich von kleiner vierstelliger Betrag bis höhere Millionenbeträge. Also alles ist dabei und die Leute haben dann oft überhaupt gar keine Ahnung, wie sie weiter damit umgehen und wir versuchen dann mit ihnen gemeinsam mal so einen Plan zu entwerfen, was wäre möglich, um schauen mit ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, wie viele Schulden haben sie überhaupt. Aber das ist eigentlich Natur der Sache, dass wenn man inhaftiert wird, sich nicht nach der Inhaftierung um alles kümmern kann. Und dass so die Schulden nach und nach anwachsen oder möglicherweise auch Schulden aus der Straftat, Schadenswiedergutmachungen zum Beispiel vorhanden sind, mit denen, wo man noch nicht weiß, wie man umgeht. Mhm. Also von daher haben wir da wirklich eine sehr hohe Nachfrage und ja, wir können uns eigentlich vor Anfrage kaum retten.
Ja. 56, sagst du, waren jetzt also zu betreuen. Das heißt, das ist schon eine ganz erhebliche
Anzahl. Das ist eine ganz erhebliche Menge, weil wir einfach, man muss davon ausgehen, dass es sehr zeitaufwendiger Vorgang ist, um im Endeffekt mit Gläubigern Vergleiche abzuschließen.
Genau, es gibt ja auch so ganze Sendungen, wo das eine oder andere Mal irgendwo auch solche Sachen irgendwie gezeigt werden. Und da, denke ich, kann man sich vorstellen, dass das wirklich eine fordernde Aufgabe ist mit sehr viel Zeiteinsatz. Des Weiteren Zeugenbegleitung und psychosoziale Prozessbegleitung macht ihr noch.
Ja, wäre auch mein Zuständigkeitsbereich, wobei es schade ist, meine Kollegin, die jetzt die Koordinierung von dem Angebot macht, kann heute leider nicht da sein. Vielleicht nutzt sie das in dem Zuge, dass wir jetzt die Kollegen gerade grüßen, die hoffentlich natürlich jetzt am Radio hängen, also die Manuela Beck und der Peter Mast. die uns jetzt hoffentlich zuhören. Die Manuela Beck ist eine neue Kollegin von uns, die Zeugenbegleitung und Prozessbegleitung koordiniert. Das ist ein kleines Projekt in unserem Bereich, der sich nicht auf die Täterarbeit bezieht, sondern mit Opfern arbeitet, Opfern von schweren Straftaten, also im Sexualbereich oder im Bereich der Körperverletzung. Und wir begleiten diese Opfer durch ein Verfahren, also vom Ermittlungsverfahren bis hin zur Gerichtsverhandlung und auch in Hinblick auf Nachsorge, was braucht die geschädigte Person. Also man muss sich das im Groben und Ganzen vorstellen, dass wir Kontakt aufnehmen, jemand genau erklären, wie ein Gerichtsverfahren funktioniert, möglicherweise einen Gerichtssaal anschauen, vielleicht auch nach einer Nebenklage schauen. Die Leute haben vielleicht gar keine rechtliche Vertretung in dem Bereich. Wir gehen dann auch in die Verhandlung, wir gehen mitten in den Zeugenstand und schauen auch in der Nachsorge, dass die Personen möglicherweise therapeutisch unterstützt werden. Also ein gewisser anderer Arbeitsbereich, der aber auch natürlich ganz dringend notwendig ist.
Wie schwer ist denn eigentlich die Arbeit? Ich meine, ihr habt ja ständig auch mit Menschen mit Schwierigkeiten zu tun, also mit Menschen, die Schwierigkeiten haben zu tun. Wie belastend ist denn das eigentlich? Ich meine, wenn ihr auch vielleicht so die Lebensgeschichten und einfach die Vorfälle, was so im Vordergrund, also vorher gelaufen ist, wenn ihr das alles so mitbekommt, ich stelle mir das schon ganz schön, ja, also nicht einfach vor. Wie geht es euch so? Wie kommt das?
Ja, ich glaube, man muss da schon auf seine Psychohygiene aufpassen.
Ja.
Ist natürlich anders, ob ich mit Menschen arbeite oder mit irgendwelchen Akten oder keine Ahnung, ja, Zahlen. Aber ja, also es bewegt einen natürlich. Ich glaube, das ist auch notwendig, dass es dann auch Beziehungsarbeit ist, natürlich, wenn man die Klienten lange dann auch kennt.
Ja,
und ich glaube, da muss einfach jeder so individuell sein Ventil finden.
Ja, also wir haben ja schon gerade eine Zahl genannt, in Bezug auf die Schuldnerberatung, einfach dann nochmal so eine Hausnummer, wie viele Menschen, also wie viele quasi Eröffnungsgespräche führt ihr ungefähr so im Jahr, also dass wir mal so ein bisschen so eine Hausnummer haben, wie viele Klienten ihr da so Umgang habt?
Also ich kann kurz paar Zahlen sagen, wir haben so circa 25 bis 30 Bewohner in Ulm im Jahr im Durchschnitt. Wir haben aber insgesamt wahrscheinlich mindestens 50 Bewerber auf diese 25 Plätze. Wir haben in der Beratungsstelle aktuell im letzten Jahr 62 aktive Klienten gehabt. Wir haben circa 350 Klienten im Projekt Gemeinnützige Arbeit. Wir haben im Nachsorgeprojekt Chance circa 30 bis 35 Klienten pro Jahr. 56 in der Schuldnerberatung. Ja, also du siehst, wir haben also schon ganz große Nachfrage,
gut
zu tun.
Ja, also insofern haben wir heute, glaube ich, mal einen ganz guten Eindruck gewonnen, was ihr so alles macht. Und also wenn man weitere Infos haben will, einfach über die Website schauen und gegebenenfalls bei euch nämlich anrufen oder vorbeikommen und dann kriegt man weitere Informationen.
Genau, also wer Bedarf hat, wir sind da.
Schön, wir sind da, aber nur noch 35 Sekunden ist unsere Sendung auch zu Ende. Insofern sage ich jetzt ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart, dass wir ein bisschen mehr über euch erfahren haben. Bewährungs- und Strafwilligenhilfe Ulm e.V. heute bei mir zu Gast in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Meine Gäste waren, ihr sagt nochmal ganz kurz euren Namen.
Theresa Egner.
Und Uwe Gossner.
Und gemeinsam sagen wir Tschüss, wünschen noch einen schönen Nachmittag und bleibt gerne dran hier. Bei Radio Free FM, das Programm geht natürlich auch ein bisschen weiter. Tschüss.
Ciao.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.